Es gibt einen Satz, einen einzigen Satz, mit dem es mein Vater regelmäßig schafft, seitdem ich denken kann, meine Mutter innerhalb dieses Satzes komplett auf die Palme zu bringen. So richtig jedes Mal, seitdem ich denken kann. Und wahrscheinlich davor auch. Und gerade an Weihnachten muss ich immer wieder an diesen Satz denken und darüber schmunzeln. Denn es funktioniert bis heute. Das ist der simple Satz, weil mein Vater sagt, nach Weihnachten, nach Geburtstagen, wenn irgendwie sowas vorbei ist, dass er einfach sagt, so, haben wir das auch endlich geschafft. Und meine Mutter ist sofort auf 180, regt sich furchtbar auf, weil sie meint, das klingt so, als wäre das irgendwas gewesen, was man jetzt unbedingt irgendwie abhaken muss und Hauptsache, ich habe es geschafft und boah, zum Glück ist das vorbei. Das ist natürlich nicht so gemeint. Aber das hat sich zwischen den beiden irgendwie so eingespielt über Jahrzehnte, dass das immer wieder gerne genutzt wird, um so eine Situation ein bisschen aufzulockern. So, haben wir das auch wieder geschafft. Alles vorbei, alles weggeräumt, Gäste sind wieder weg. Und gerade jetzt, nach Weihnachten, muss ich immer wieder an diesen Satz, aber gerade auch an diesen Ausdruck denken, an dieses Durchatmen. So, und nu? Alles vorbei, alles gewesen. Die Weihnachtsdeko steht vielleicht noch, der Baum wahrscheinlich auch, aber irgendwie so, das Große ist durch. 4 Wochen lang haben wir uns darauf vorbereitet, dann ist Weihnachten, Heiligabend, 2 Feiertage und der Tag danach ist vielleicht wieder so ein ganz normaler Alltag. Alles ist wieder, wie es war. Und auch wir zu Hause hatten da natürlich dann so Äußerungen wie, oh, schon vorbei, das ging so schnell, wie schade. Und ich habe mir für heute Morgen die Frage gestellt, was Joachim schon angedeutet hat, ja, und nun, was jetzt? Was bleibt davon? Ich finde es so schade, wenn solche Feste an einem vorbeifliegen und dann sind sie vorbei und man ist vielleicht einfach nur froh, dass der Alltag wieder beginnt. Wir haben uns jetzt als Gemeinde auch 4 Wochen lang und noch mehr Gottesdienste damit beschäftigt, was es eigentlich heißt, uns auf Weihnachten vorzubereiten, mal wieder, wie jedes Jahr. Und haben darüber nachgedacht, wer ist Jesus eigentlich, dieses Kind, das da gekommen, das da geboren wurde, was hat ihn ausgemacht in seinem Leben und was heißt das jetzt für uns heute? Und da möchte ich ein bisschen weiter mit euch nachdenken darüber, was das jetzt eigentlich heißt, was davon bleibt. Und nun, Weihnachten vorbei, was heißt das vielleicht für deinen Glauben, für deine Spiritualität, für deinen Alltag, was hat Weihnachten dir jetzt gebracht, was bleibt? Und vor allem jetzt, das Jahr neigt sich dem Ende zu, auch im Rückblick auf das letzte und schon mal im Ausblick auf das neue Jahr, wenn es wieder weitergeht. Wieder von vorne in gewisser Weise. Und ich möchte heute mit euch darauf gucken, indem wir uns insgesamt 3 Bibelstellen anschauen, aber von einer losgehen, die sich genau da befindet, wo wir jetzt gerade stehen. Nach Weihnachten. Nach der Weihnachtserzählung im Lukas-Evangelium. Wir haben erst vor wenigen Tagen, wurde hier vorne gelesen, Lukas 2, die Erzählung von der Weihnachtsgeschichte, von der Geburt Jesu. Und da gibt es dann eine Geschichte, die direkt daran angrenzt, wo es direkt weitergeht. Also im Prinzip genau da, wo wir jetzt gerade auch stehen in diesem Jahr. Es geht weiter. Und nun, was jetzt? Maria und Josef, wir haben es so oft gehört in den letzten Wochen, ne, sitzen da im Stall und das Kind wird geboren und die Hirten kommen und die Könige kommen und. Und dann, die gehen auch wieder weg. Die Könige, die Hirten mit den Schafen, die lassen sie auch wieder alleine dort im Stall. Und sie müssen ja dann auch wieder zurück, wieder woanders hin, wieder weg. Sie waren ja nur kurz da. Wie geht es jetzt weiter? Und ich glaube, in dieser Erzählung, die sich da anschließt, stecken schon Dinge drin, die wir uns mitnehmen können. Die du dir vielleicht mitnehmen kannst im Rückblick auf das Alte und im Vorausblick auf das neue Jahr. Also, In Lukas 2 geht es damit weiter, dass Maria und Josef das kleine Kind, den frisch geborenen Jesus, nach einer gewissen Zeit, wie es ihre damalige Tradition und Religion vorsah, in den Tempel bringen nach Jerusalem. Jerusalem war nicht weit weg von Bethlehem und da gehen sie dann darüber, als es die Zeit war, denn es war ihnen geboten, den Familien damals, dass das erstgeborene Kind in den Tempel gebracht und dort geweiht wird, dass man ein Opfer bringt. Ich glaube, zwei Turteltauben waren das damals, die man dann mitbringt in den Tempel, so in gewisser Weise, um dieses Kind zu segnen, gerade das Erstgeborene. Das machen sie und in dem Tempel, als sie da sind, haben sie zwei ganz interessante Begegnungen. Und eine davon, die erste, wollen wir uns miteinander mal anschauen und von dort weitergehen heute mit der Frage, was nun? Denn sie treffen dort im Tempel einen Propheten. Kennen die meisten von euch bestimmt? Simeon. Dieser Mann, der hat sein Leben lang nur auf diesen einen Moment gewartet. Der hat quasi sein ganzes Leben damit verbracht. Er hat irgendwann die Prophetie bekommen, du wirst den Heiland sehen. Du wirst nicht sterben, bevor du ihn siehst. Da ging es nicht drum, wann und wie und wie alt er ist, sondern er wusste einfach nur, er lebt so lange, bis er den Messias sieht. Und dann, so erzählt es Lukas, kommt dieser Tag, als Josef und Maria mit Jesus in den Tempel gehen, dass er auch den Impuls bekommt, an diesem Tag in den Tempel zu gehen. Und das Spannende dabei ist, die kennen sich nicht. Die haben sich noch nie vorher gesehen. Aber er erkennt dieses Kind sofort. Sofort. Ohne zu zögern, so lässt es zumindest Lukas vermuten in seinem Text, ohne zu zögern erkennt er dieses Kind. Und sagt, das ist er, das ist der Heiland. Und dann sagt er, das will ich schon wieder nicht heute. Und dann sagt er, Herr, nun kann ich in Frieden sterben, wie du es mir versprochen hast, habe ich den Retter gesehen, den du allen Menschen geschenkt hast. Er ist ein Licht, das den Völkern Gott offenbaren wird. Er ist die Herrlichkeit deines Volkes Israel. Also, dieser Mann sieht dieses Kind und weiß sofort, er ist es. Er ist dieses Versprechen. Und dann könnten wir jetzt den ersten Satz nehmen und sagen, ja gut, Weihnachten vorbei und nun, jetzt kann ich in Frieden sterben. Hab sowieso so viel gegessen, ich kann nie wieder was essen. Es ist so viel, so viele Süßigkeiten, ich weiß nicht mehr, wohin damit. Jetzt ist gut. Nein, das nehmen wir natürlich nicht mit aus diesem Text, sondern das ist diese Intention von Simeon, von diesem Propheten, der sagt, jetzt, ja, ich habe mein Versprechen gehabt, das wurde mir gesagt, jetzt ist es passiert. Und er bringt diese Prophetie über Jesus aus und sagt das, was ihm vorher gesagt wurde, das ist der Retter, den du allen Menschen geschenkt hast. Er ist ein Licht, das den Völkern Gott offenbaren wird. Und er ist die Herrlichkeit deines Volkes. Er bringt damit auf den Punkt, oder besser gesagt, der Evangelist Lukas bringt damit auf den Punkt, was das gesamte Evangelium über begleiten wird. Das ist das, worum diese Erzählung geht. Das ist der Retter, das ist das Tor, die Tür, der Weg, über den Gott sich allen Menschen offenbart. Und allen Menschen zeigt, wer er ist und was er vorhat. Simeon weiß das sofort. Ihm ist das sofort klar in diesem Moment, wo er dieses Kind sieht. Allein das finde ich schon absolut erstaunlich. Er wusste nicht, nach wem er Ausschau halten sollte, wen er sucht. Ihm wurde nicht gesagt, du wirst den Retter als kleines Baby sehen. Ihm wurde nur gesagt, du wirst ihn sehen. Und dort sieht er ihn. Und dann kommt es zum Gespräch zwischen Maria Josef und dem Propheten. Sie sprechen miteinander und da, finde ich, entdecken wir das ein oder andere Interessante. Josef und Maria staunten, als sie hörten, was Simeon über Jesus sagte. Simeon aber segnete sie und sagte zu Maria, dieses Kind wird von vielen in Israel abgelehnt werden und das wird ihren Untergang bedeuten. Für viele andere Menschen aber wird er die höchste Freude sein. Auf diese Weise wird an den Tag kommen, was viele im Innersten bewegt. Doch auch durch deine Seele wird ein Schwert dringen. Das erste Mal gestolpert bin ich in dieser Erzählung hier über den ersten Vers. Josef und Maria staunten, als sie hörten, was Simeon über Jesus sagte. Habe ich mir nie so groß Gedanken darüber gemacht. Ich habe diesen Vers, diesen Satz meistens überlesen in der ganzen Erzählung. Aber jetzt in der Vorbereitung bin ich nochmal darüber gestolpert und dachte, Moment, was? Warum? Also, ich habe das Ganze nochmal in den Zusammenhang gesetzt, auch womit wir uns die letzten Wochen beschäftigt haben. Josef und Maria staunten, als sie das auf einmal hörten von Simeon. Das war nicht das erste Mal, dass sie das hörten. Die ganze Geschichte geht damit los, dass der Engel zu Maria spricht und genau das sagt. Dieses Kind wird von Gott sein. Und er wird der Retter sein für die Menschheit. Den wirst du bekommen als Kind. Und Josef kriegt quasi das Gleiche nochmal gesagt oder ähnliche Dinge. Ihnen begegnen Engel. Sie erleben das in der Erzählung im Stall, dass die Hirten kommen, die auf einmal so einen Stern gesehen haben und Engel haben zu ihnen gesungen. Die Könige kommen und die bringen eine ähnliche Prophetie mit. Und sie kommen von weit her, weil sie wissen, da passiert was Besonderes. Und jetzt steht da dieser Simeon, sagt ihnen nochmal das Gleiche. Und Lukas erzählt, sie staunten, als sie das hörten. Und da bin ich drüber gestolpert, weil ich dachte, hä, warum? Das ist doch jetzt wirklich nichts Neues. Das ist zum wiederholten Mal die Aussage, was und wer Jesus ist und sein wird und was er Großes vollbringen wird. Aber gleichzeitig hat mich das ein kleines bisschen getröstet, dass Lukas das so wichtig ist, das hier aufzunehmen, dass selbst Maria und Josef, die das alles erlebt haben, den Engeln begegnet sind und die das so direkt miterlebt haben, auch hier wieder staunen. Und vielleicht von dem, was vorher passiert war, so ein bisschen was auch wieder vergessen hatten oder so. Obwohl es ja eigentlich heißt, und Maria bewahrte all diese Worte in ihrem Herzen. Und trotzdem ist sie hier aufs Neue wieder erstaunt. Weil dieser Mann, dieser Prophet da steht und ihr sagt, er wird der Retter sein. Und dann sagt Simeon natürlich Dinge, die nicht so angenehm sind für sie. Die nicht so angenehm sind für das Leben, was da kommt, über das er das ausspricht. Und doch sind sie so relevant, ich glaube, für uns auch heute. Dieses Kind wird von vielen abgelehnt und es wird ihren Untergang bedeuten. Für viele andere aber wird er die höchste Freude sein. Auf diese Weise, und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Schlüssel auch für uns heute, auf diese Weise wird an den Tag kommen, was viele im Innersten bewegt. Doch auch durch deine Seele wird ein Schwert dringen. So zu enden ist natürlich für Maria alles andere als schön. Auch dir wird es schlecht ergehen damit. Auch du wirst Schmerzen fühlen müssen. Sorry, aber das ist leider das, wohin es gehen wird. Und wir kennen das aus den Erzählungen der Evangelien, dass auch die Beziehung zwischen Jesus und seiner Mutter, na, sie wird immer wieder mal erwähnt, kommt auf, sie ist nicht normal, so wie wir Familie leben, sondern da ist auch eine gewisse Spannung drin. Aber ich möchte mich heute auf den Vers 35 konzentrieren, auf den ersten Teil. Auf diese Weise wird an den Tag kommen, was viele im Innersten bewegt. Es ist letztlich eine Prophetie, die Simeon ausspricht über das Leben von Jesus. Die Zeit, die er lebt, gerade die 3 Jahre, die er wirkt und wo er unterwegs ist in Israel und mit den Menschen spricht und natürlich zur Folge hat, dass er sterben wird. Brutal, gemein. Und das passiert, weil viele ihn ablehnen und dadurch kommt an den Tag, was sie im Innersten bewegt. Ich glaube, dass dieser Ausdruck, dieser halbe Vers, dieser eine Satz ein Schlüssel ist dafür, selbst wenn wir uns jetzt Gedanken darüber machen, ja, Weihnachten ist durch, das Kind ist da und nun was jetzt? wie geht's jetzt weiter, was mache ich jetzt damit? Also die Krippe steht hier noch, die Krone hängt hier noch von Heiligabend. Und ich hatte gerade gesehen, der König, der Heiligabend da war, ist heute auch da, der uns besucht hat und wir das so erleben, schauen konnten, wenn ein Kind als König angekündigt wird. Was bleibt jetzt? Ich glaube, das ist das Relevanteste davon, dass durch das Handeln und das Wirken Jesus das Innerste an den Tag kommt. Das Innerste, was mich in meinem Herzen bewegt, was jeden Einzelnen in unseren Herzen bewegt, dass das an den Tag kommt, dass wir dort herankommen, das ist der Schlüssel in der Begegnung mit Jesus. Denn, und davon bin ich zutiefst überzeugt, eine echte Begegnung mit Jesus, sei es als Baby in der Krippe oder sei es am Kreuz, bleibt niemals folgenlos. Niemals. Egal zu welchem Anlass, Ostern, Pfingsten, Weihnachten, was auch immer, eine echte Begegnung mit Jesus bleibt niemals folgenlos. Simeon spricht das hier aus über diese 3 Jahre, die Jesus wirkt in Israel und da auch mit den Menschen begegnet und ihr Innerstes anspricht. Er wird hingerichtet, gekreuzigt, weil er das Innerste von Menschen anspricht und herausholt, weil er die Menschen, die damals, die Frommen, die Religiösen, überführt. Und ihnen selber vor Augen hält, was sie denn falsch verstehen und wo sie daneben liegen. Und dass das, wie sie ihre Religion leben und dass das, wie sie meinen, gerecht sein zu können, nicht das ist, worum es geht. Das löst diese Wut aus, das löst diesen Ärger aus, der diese Geschichte so weit bringt. Den Menschen so weit bringt, dass sie ihn töten müssen. Weil er das Innerste immer in den Begegnungen, die wir in den Evangelien lesen, da spricht er direkt das Innerste an, was die Herzen bewegt, was die einzelnen Menschen bewegt. In den Gesprächen mit den Pharisäern, mit den Frommen. Er kommt auf den Punkt, auf den Schmerzpunkt, der da ist. Wir sehen das auch in den Begegnungen mit Kranken, wo Heilung passiert, wo Wunderzeichen geschehen. Das macht Jesus nicht einfach mal eben so, zack, sondern da, wo näher darüber berichtet wird, da stellt er immer Fragen, redet mit den Menschen und trifft sie genau da, wo ihr Innerstes verborgen ist. Am liebsten denke ich da an die Heilung am Teich Bethesda, wo da der Gelähmte liegt und sagt, ich kann nicht, keiner hilft mir, ich komme nicht, ich schaffe es nicht. Und er einfach nur fragt, was willst du denn eigentlich? Was willst du denn? Ja, gesund werden natürlich. Ja, wirklich? Willst du das, was dich jetzt schon über Jahre und Jahrzehnte definiert hat, wirklich loslassen? Willst du das wirklich einfach loslassen und dich neu finden müssen? Oder vielleicht ist es dir auch ganz bequem, so krank zu sein, dort zu liegen und immer sagen zu können, mir hilft ja keiner. Ich bin der, dem keiner hilft. Dann habe ich mich definiert, dann habe ich ein klares Bild vor Augen und Jesus fragt ihn auf den Kopf zu, was willst du? Was ist das, was dich in deinem Innersten bewegt? Heiligabend hatten wir den König zu Besuch. Und ich habe darüber gesprochen, dass er an unsere Herzen klopft und uns eine Krone mitbringt. Dieses kleine Kind bringt eine Krone, hält sie dir hin und sagt, willst du ein Königskind sein? Was bleibt jetzt nach Weihnachten? Natürlich die große Frage, was heißt es denn, ein Königskind zu sein? Was bedeutet das denn jetzt überhaupt? Für dich und für mich, für uns gemeinsam als Gemeinde, was heißt es, Königskinder zu sein und so zu leben? Habe ich noch dran gedacht im Nachhinein. Wir hatten König Charles als Beispiel hier auf der Leinwand. Ich glaube, ein Königskind in der britischen Royal Family zu sein, ist gar nicht ganz so schön. Also ich habe mich da noch nie so wirklich mit beschäftigt. Aber so die ganzen Prozedere und Protokolle, an denen man sich halten muss und was man tun und was man lassen muss und was man darf und was man nicht darf, ich glaube, das macht gar nicht ganz so viel Spaß. Also ich glaube, wenn ich die Wahl hätte, boah, ich glaube, ich würde es lieber lassen. Das wäre mir ein bisschen zu anstrengend. Und man kann auch genauso denken, wenn Jesus da steht und diese Krone hinhält und fragt, willst du ein Königskind sein, dass man sagt, boah, nee, das ist mir viel zu anstrengend. Muss ich mich an Regeln halten? Und da wird mir jeder Spaß genommen, wenn ich mich an diese Regeln halte. Und dann darf ich ja gar nichts mehr. Was heißt es eigentlich, wenn wir sagen, wir wollen Königskinder sein und andere Menschen dahin führen, dass sie diese Krone annehmen? Ich glaube, da ist das, was Lukas hier beschreibt mit den Worten von Simeon, ganz, ganz wichtig. Auf diese Weise wird an einen Tag kommen, was viele im Innersten bewegt. Ich glaube, ein Königskind zu sein und sich die Frage zu stellen, ja, was ist jetzt nach Weihnachten, heißt genau das. Jesus an mein Innerstes ranzulassen. Es muss nicht, darum geht es überhaupt gar nicht, so sein, dass es heißt, es kommt an den Tag, dass man sich hier vorne hinstellen muss und sein Herz ausschütten muss und alles, was da drin ist und das Tiefste und die Schlimmsten. Nein, überhaupt gar nicht. Es geht nur um die Begegnung von dir mit Jesus. Nur von dir mit Jesus. Dass er da steht und sagt, ich biete es dir an. Dass du mit mir dein Innerstes teilen kannst. Das, was dich wirklich bewegt, das, was dich wirklich ausmacht, definiert, das, was dich wirklich, wirklich traurig macht oder wütend. Das biete ich dir an, das mit dir zu teilen. Dort mit dir einen Weg zu gehen gemeinsam und dir zu sagen, du bist geliebt mit genau dem, was dich im Innersten ausmacht. In der Zeit, in der Jesus gewirkt hat, hat es eben das ausgelöst, dass Menschen Wut auf ihn hatten, sauer waren, so darauf reagiert haben, wie kannst du nur? Ich muss gestehen, das kenne ich von mir selber auch. So eine Reaktion auf diese Begegnung mit Jesus, wenn es an mein Innerstes geht, wenn er da mit mir spricht, Kontakt aufnimmt, dass ich auch manchmal wütend werde. Und denke, nee, da will ich jetzt nicht drüber nachdenken. Lass mich bloß in Ruhe. Aber gerade diese Begegnung, gerade das, ist, glaube ich, das Relevante, was es ausmacht, wo ich wachsen darf, wo ich selber mich entwickeln darf und entwickeln kann, wenn Jesus genau da seine heilenden Hände drauflegt und heilende Worte zu mir spricht. Denn letztlich soll ja irgendwie was dabei rauskommen und passieren und sichtbar werden, wenn wir sagen, wir wollen Königskinder sein. Und ich habe mal ein bisschen gegoogelt und nachgeforscht, wie könnte man das denn definieren, Königskind zu sein, gerade im biblischen Sinne. Und natürlich kam ich da auf einen Text aus dem Kolosserbrief. Ich fasse ihn nur ganz kurz zusammen mit ein paar einzelnen Worten, wo Paulus das so beschreibt, was soll euer Leben denn jetzt ausmachen, wo ihr Christen seid, wo ihr mit Jesus unterwegs seid, wo ihr Gemeinde seid. Und nur ein paar Stichworte, Freundlichkeit, Sanftheit, Erbarmen, Geduld, das sind Dinge, die euer Leben jetzt prägen sollen. Nochmal, Freundlichkeit, Sanftheit, Erbarmen, Geduld und noch mehr. Da kommen wir im Laufe des Jahres mit Sicherheit noch öfter mal drauf. Und ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich diese Dinge versuche zu erzwingen, Freundlichkeit, Sanftheit, Erbarmen, Geduld, dann ist das echt schwierig. Dann ist das echt anstrengend. Wenn ich freundlich sein muss zu Menschen, obwohl ich gerade eigentlich innerlich nicht freundlich bin, das kostet ganz schön viel Kraft. Wenn ich sanft sein soll, Sanftheit, Erbarmen, Geduld im Alltag mit meinen Kindern leben soll, obwohl ich selber total gestresst bin und mich jede Kleinigkeit auf die Palme bringt, dann ist das echt schwer. Dann ist das richtig, richtig anstrengend und meistens, zumindest zu Hause, geht es dann schief. Diese Dinge, die passieren, wenn wir Königskinder werden, die können wir uns nur schenken und geben lassen. Die können nur passieren. Die können wir nicht machen. Und ich glaube, die passieren, wenn wir diese Krone annehmen, wenn wir diese Krone bewusst aufsetzen, uns ihr bewusst machen und dann genau das passiert, was Simeon beschreibt, dass mein Innerstes dabei zumindest ein kleines Stück an den Tag, ans Licht kommt. Denn da, wo sonst immer nur Dunkelheit ist, da kann keine Freundlichkeit wachsen. Kein Erbarmen, keine Sanftheit und keine Geduld kann dort wachsen, wo niemals Licht hinkommt. Wo Dinge sind, die ich immer nur versteckt halte und immer nur unterdrücke und bloß ich mir selber gar nicht angucken will und ja, kein anderer. Und genau da bietet Jesus an und sagt, wenn du diese Krone nimmst und Königskind bist, dann machen wir das gemeinsam und miteinander. Am Ende vom Römerbrief, den Paulus an die Gemeinde schreibt, nutzt er ganz interessante Formulierungen, die uns da, glaube ich, noch unterstützen können, drin weiterzugehen. Wir lesen mal aus dem 15., aus dem letzten Kapitel, die letzten Verse. Ach nee, jetzt habe ich das andersrum, so rum. Gott hat die Macht, euch durch die gute Botschaft von Jesus Christus zu stärken. Diese Botschaft enthüllt den Willen Gottes, die seit ewigen Zeiten verborgen war. Doch nun wird diese Botschaft, wie sie die Schriften der Propheten voraussagten und wie der ewige Gott es befohlen hat, allen Menschen auf der ganzen Welt verkündet, damit sie Gott glauben und ihm gehorchen. Gott, der allein weise ist, gehört für immer die Ehre durch Jesus Christus. Amen. Gott hat die Macht, euch durch die gute Botschaft von Jesus Christus zu stärken. Das heißt, wenn Jesus derjenige ist, der an das Innerste von deinem Herzen will, dann passiert das, um dich zu stärken. Dann passiert das, um die Wahrheit erkennen zu können. Die Wahrheit über dich. Du bist geliebt, so wie du bist. Auch mit diesen Dingen, die bei dir, die bei mir im Dunkeln schlummern. Denn diese Botschaft enthüllt den Willen Gottes, der seit ewigen Zeiten verborgen war. Doch nun wird diese Botschaft, wie sie die Schriften der Propheten voraussagten und wie der ewige Gott es befohlen hat, allen Menschen auf der ganzen Welt verkündet, damit sie Gott glauben und ihm gehorchen. Ich glaube, das hat ganz, ganz viel mit dieser Krippe zu tun. Mit diesem Baby, das da drin lag, in dem Gott Mensch wurde, klein, zart, wehrlos. Dass dadurch die Möglichkeit besteht, dass Gott dir und deinem Herzen nahe kommt, dir und deinem Herzen begegnet, gerade da, wo es weh tut. Und er bietet uns, er bietet dir an, dass dadurch etwas wachsen kann, etwas entstehen kann, wie du ein Königskind wirst und das allen sichtbar wird im Miteinander. Denn das ist die Wahrheit und der Wille Gottes, dass dieser sichtbar wird in der Welt. Erlebbar, spürbar. Genau das. Ich möchte mit euch noch zum Schluss auf einen Text gucken. Jetzt wieder nicht. Ja, genau, mach nochmal den aus 1. Johannes. Wir haben gerade was gehört aus dem Evangelium Johannes. Jetzt noch ein Wort aus dem Johannesbrief. Diesmal der Anfang des Briefes. 1. Johannes 1, das Wort, das Leben bringt. Am 4. Advent habe ich den Text schon reingebracht in der Predigt. Was von Anfang an gegeben war, war das Wort, das Leben bringt. Wir haben es gehört, wir haben es mit eigenen Augen gesehen, wir haben es angeschaut und mit eigenen Händen berührt. Ja, das Leben selbst ist sichtbar geworden und wir haben es gesehen. Wir bezeugen es und verkünden es euch. Das ewige Leben, das beim Vater war und für uns sichtbar wurde. Wir haben es gesehen und gehört, verkünden es euch. Dadurch sollt auch ihr mit uns Gemeinschaft haben. Die Gemeinschaft mit uns ist aber zugleich die Gemeinschaft mit dem Vater und seinem Sohn Jesus Christus. Gott wurde Mensch und die Apostel haben es gesehen. Die Wahrheit, das Wort, Gottes Wort war Mensch. Sie haben es gesehen, angefasst, mit ihm geredet. Beziehung mit ihm gehabt. Das verkünden sie, das geben sie weiter. Davon zehren und leben wir heute noch, von dieser Verkündigung und von der Möglichkeit, dass dadurch es möglich ist, selber in diesen Kontakt zu kommen. Und so schließt hier diese Verse, wir verkünden es euch, dadurch sollt auch ihr mit uns Gemeinschaft haben, denn die Gemeinschaft mit uns ist zugleich die Gemeinschaft mit dem Vater und seinem Sohn Jesus Christus. Das bedeutet es, ein Königskind zu sein, dass die Gemeinschaft mit einem Königskind gleichzeitig die Gemeinschaft mit Gott und mit Jesus bedeutet. Wahnsinn! Irre! Als mir das bewusst wurde, jetzt in der Vorbereitung in den letzten Tagen, dachte ich, wow, krass. Das heißt, die Gemeinschaft hier in der Gemeinde, die Gemeinschaft, die du mit anderen Menschen hast, wenn du ein Königskind bist, bedeutet die Gemeinschaft mit Jesus. Und das ist anders als in der Royal Family keine Erwartung, dass du einen Katalog hast, was es bedeutet, wie du dich jetzt zu verhalten hast, sondern das ist ein Angebot, auch eine Prophetie über dein Leben. Das wird so sein. Vielleicht mal mehr und vielleicht mal weniger, aber das wird und das soll so sein. Und ich glaube und ich hoffe, dass das etwas ist, was jetzt von Weihnachten bleibt. Dass das etwas ist, was uns als Gemeinde von Weihnachten bleibt. Immer wieder aufs Neue, jedes Jahr, immer wieder. Dass wir wissen, der König ist auf dieser Erde gekommen und macht uns zu Königskindern und unsere Gemeinschaft und die Gemeinschaft, die wir dadurch mit anderen haben, macht diese Gemeinschaft zur Gemeinschaft mit Jesus. Und das wird nicht folgenlos bleiben, das wird Auswirkungen haben. Und ich hoffe und ich wünsche mir, dass wir gerade im nächsten Jahr das irgendwie erleben dürfen im Miteinander und herausfinden dürfen, was das konkret für uns heißt und darin wachsen dürfen. Was das bedeuten kann und wie sich das im Alltag, der jetzt langsam wieder einkehrt, heißen kann, da habe ich einen schönen Text drüber gefunden, mit dem ich schließen möchte, von Hans-Dieter Hüsch. Er hat es auf seine eigene charmante, humorvolle Art zusammengefasst als Schriftsteller. Und die Zeilen möchte ich euch einfach so mitgeben. Die lasse ich unkommentiert stehen. Damit schließe ich jetzt gleich die Predigt. Ich glaube, sie sprechen für sich. Und ich wünsche mir, dass wir das mitnehmen. Im Rückblick auf das vergangene Jahr. Was war, was habe ich erlebt, was hast du erlebt, wo hast du das so erlebt, dass du Königskind bist oder durch jemanden anders das erlebt hast? Und im Blick aufs Neue, wie können wir darin wachsen, dass die Welt es sieht, hier wohnt der König. Ich lese den Text von Hans-Dieter Hüsch. Im Übrigen meine ich, möge uns der Herr weiterhin zu den Brunnen des Erbarmens führen, zu den Gärten der Geduld und uns mit Großzügigkeitsgirlanden schmücken. Er möge uns weiterhin lehren, das Kreuz als Krone zu tragen und darin nicht unsicher zu werden. Soll doch seine Liebe unsere Liebe sein. Er möge, wie es auskommt, in unser Herz eindringen, um uns mit seinen Gedankengängen zu erfrischen. Uns auf Wege zu führen, die wir bisher nicht betreten haben, aus Angst und Unwissenheit darüber, dass der Herr uns nämlich aufrechten Ganges fröhlich sehen will. Weil wir es dürfen. Und nicht nur dürfen, sondern auch müssen. Wir müssen endlich damit beginnen, das Zaghafte und Unterwürfige abzuschütteln, denn wir sind Kinder Gottes, Gottes Kinder. Und jeder soll es sehen. Und ganz erstaunt sein, dass Gottes Kinder so leicht und fröhlich sein können und sagen, Donnerwetter. Jeder soll es sehen. Und jeder soll nach Hause laufen und sagen, er habe Gottes Kinder gesehen. Und die seien ungebrochen freundlich und heiter gewesen, weil die Zukunft Jesus heiße. Und weil die Liebe alles überwindet. Und Himmel und Erde eins wären und Leben und Tod sich vermählen. Und der Mensch ein neuer Mensch werde. Durch Jesus Christus. Amen.